möchte vor der Predigt noch einmal beten. Ja, danke, Jesus, dass du bist, der du bist, dass du unser großer und starker Erlöser und Befreier bist. Und ja, wir bitten dich, dass du auch jetzt redest, dass du in besonderer Weise gegenwärtig bist und dass du meine Worte deine sein lässt und unsere Herzen öffnest, um deine Worte auf unsere Herzen zu schreiben, uns zu verändern, dich zu verherrlichen. Danken dir auch für die Missionare, die auch in deinem Auftrag unterwegs sein dürfen, für die wir zusammenlegen durften. Bitte segne sie, bitte segne ihre Arbeit, ihren Dienst, auch ihnen Weisheit beim Verwalten des Geldes. Danke, dass wir dich um alles bitten dürfen, danke, dass du wirkst, danke, dass du uns zu dir gerufen hast und ja, hilf uns in dieser Berufung zu leben. Amen. Es gab mal eine Fernsehwerbung oder eine Kinowerbung vom Kaktuseis. Also so sieht ein Kaktuseis aus. Es ist ein Eis am Stiel, wo übereinander verschiedene Farben sind. Also zum Beispiel hier weiß, orange, rot und ganz oben grün. Und in dieser Werbung, da steht eine Familie mit ihrem Auto an einer Ampel. Der Papa sitzt am Steuer, ist ein bisschen abgelenkt, guckt so ein bisschen in der Gegend rum. Plötzlich ruft eins der Kinder von hinten, hey Papa, es ist grün. Sofort drückt der Vater aufs Gaspedal, aber zack, es gibt einen Unfall. Von der Rückbank hört man das Kind noch einmal sagen, ah, jetzt ist es rot. Was war passiert? Der Junge hatte natürlich von seinem Kaktuseis gesprochen. Oben war es erst grün, er hat das runtergegessen und dann war es rot. Papa dachte, auch natürlich aus seiner Sicht, er meint die Ampel. Und er hat selbst nicht nochmal nachgeschaut. Es war wirklich ein schlechtes Timing. Der Papa ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Sohn etwas anderes meinen könnte als das, was er denkt. Hätten beide beachtet, an welchem Punkt der Geschichte der jeweils andere gerade ist, dann hätten sie sich richtig verstehen können. So aber lief die ganze Geschichte an ihnen vorbei mit einem bitteren Ende. In der Predigt heute wollen wir versuchen, es besser zu machen. Wir wollen uns auch eine Aussage von jemandem anschauen, und zwar von Jesus. Und dabei wollen wir schauen, an welchem Punkt der Geschichte sind denn wir? Und wir wollen auch schauen, an welchem Punkt der Geschichte ist denn er? Weil das entscheidet sehr, ob wir ihn richtig verstehen oder nicht. Und wir hatten das schon das letzte Mal in der Predigt, dass wir uns die gesamte Geschichte der Bibel einmal im Überblick angeschaut haben. Also wir hatten einen Überblick über die Heilsgeschichte. Und heute sehen wir, wie gehe ich da jetzt konkret mit einem Text um den dann richtig in die Heilsgeschichte einzuordnen. Und das alles ist Teil unserer Predigtreihe, wie gehen wir mit der Bibel um? Wir sind da in der Predigtreihe immer noch im ersten großen Teil, die Bibel als Geschichte und als Rahmen, von dem wir die Bibel verstehen können. Ich habe hier nochmal kurz den Gesamtaufbau der Predigt mitgebracht. Also da wird noch einiges zu kommen insgesamt zu der Predigtreihe und auch zu dem ersten Punkt. Und heute werden wir eben konkret einen Text anschauen und da besonders gucken, dass wir dabei die Heilsgeschichte beachten, das große Ganze beachten. Ohne Heilsgeschichte macht dieser Text wenig Sinn oder weniger Sinn oder kann unter Umständen auch falsch verstanden werden. Und den Text, den wir uns anschauen wollen, ist aus der berühmtesten Predigt von Jesus, die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist so etwas wie das Regierungsprogramm von Jesus. Deshalb lautet unser Thema heute, wie ist Jesu Regierungsprogramm zu verstehen? Und da kommen dann zum Beispiel so Aussagen wie, wenn dein Auge dich dazu bringt zu sündigen, dann reiß es raus. Oder wenn deine Hand dich dazu bringt, zu sündigen, dann hau sie ab. Und da ist wichtig, dass wir Jesus richtig verstehen, oder? Kann nicht im Zweifel deine Augen oder deine Hand kosten. Kann Jesus das wörtlich gemeint haben? Ich glaube, selbst wenn er es wörtlich gemeint hätte, hätte, glaube ich, keiner von uns die Hingabe, ihm da zu gehorchen. Aber was hat Jesus denn damit gemeint? Ist jetzt völlig egal und willkürlich, was er uns damit sagen möchte, wenn es nicht wörtlich gemeint ist? Das sind Fragen, die uns beschäftigen werden. Und dazu wollen wir uns diesen Text in einem ersten Punkt einmal genauer anschauen. Und den ersten Punkt habe ich genannt, wann radikale Hingabe Sinn macht. Und dazu müssen wir erst nochmal, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und uns nochmal anschauen, was genau das für eine Predigt ist, die Jesus da hält. Jesus hatte gerade erst angefangen, öffentlich tätig zu sein. Er sprach quasi über religiöse Dinge in der Öffentlichkeit. Bei uns kennt man das nicht so, aber damals in Israel, da war das völlig normal. Propheten stellen sich einfach in die Stadt und predigen. So hat das Jesus auch gemacht. Und die Hauptbotschaft von ihm war, liebe Israeliten, liebe Landsleute, ändert euer Leben, fragt wieder nach Gott, denn sein Reich ist nahe gekommen. Also seine Herrschaft fängt bald an, macht euch dafür bereit. Und Israel soll ja dafür bereit sein, weil sie das Volk Gottes sind. Also Jesus will sie auf das Reich, auf die Herrschaft Gottes vorbereiten. Er lädt sie dazu ein Teil davon zu sein. Und dann fängt er mit dieser längeren Rede an, der Bergpredigt. Und da sagt er ihnen jetzt, was heißt es, unter der Herrschaft Gottes zu leben? Wie sollen sie leben als Volk Gottes? Er stellt ihnen sein Regierungsprogramm vor, als Messias, als Sohn Gottes. Er sagt ihnen, was sind die Bedingungen dafür, dass er wirklich herrscht, wirklich herrschen kann in ihrem Leben. Und nur mal, dass wir vor Augen haben, was in dieser Rede alles drin ist. Viele super bekannte Aussagen von Jesus, die Seligpreisungen oder die Aussage, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Oder dann, wo wir auch gleich drauf schauen werden, immer wieder diese Aussage, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Das Vaterunser ist in der Bergpredigt. Oder auch ein paar Ausführungen zum Thema, sorgt euch um nichts. Also es ist eine wichtige Rede von Jesus und sie ist verbunden mit dem, was er insgesamt vorhat, das Reich Gottes zu bringen und dazu einzuladen. Danke. Und da sehen wir direkt eine erste Sache, die wichtig ist beim Bibellesen. Weil wir da letztlich immer schauen müssen, was ist denn der Kontext von den einzelnen Aussagen? Wer sagt die Sachen denn? Und was hat er damit vor? Also es würde großen Unterschied machen, wenn irgendeine normale Person diese Sachen hier in der Bergpredigt sagen würde. Aber Jesus sagt diese Sachen, die er dort sagt. Und das mit dem Anspruch, ein Königreich zu bringen. Also er sagt das mit dem Anspruch, selbst ein König zu sein. Und er sagt diese Sachen auch als einer, der selbst danach lebt. Und das macht einen Unterschied für seine Glaubwürdigkeit und auch dafür, was das Ganze eben soll. Und wir merken uns das mal, weil das gleich noch wichtig wird. Und jetzt schauen wir uns aber einen kleinen Teil von seiner Rede erst einmal genauer an. Und zwar diese Verse aus Matthäus 5, Abvers 27. Da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es raus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und werf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also Jesus geht hier davon aus, die Ehe ist ein wertvolles Geschenk von Gott. Sie verdient Schutz. Und sie verdient oder braucht Grenzen. Das ist das, was auch seine Zuhörer, die Juden, bejahen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist ein gutes Gesetz von Gott, um die Ehe zu schützen, dass Mann und Frau einander treu sind. Und das, dem stimmen auch die Juden zu. Und Jesus geht da jetzt aber noch tiefer. Ich aber sage euch. Und er sagt, Ehebruch ist nicht nur wenn man in echt und körperlich einen Sexualpartner hat, mit dem man nicht verheiratet ist. Sondern Ehebruch kann auch im Herzen und in den Gedanken stattfinden. Nämlich, wenn man eine andere Person begehrlich anschaut. Also wenn man den anderen in irgendeiner Weise für seine sexuellen Bedürfnisse nimmt. Und es reicht, wenn das alles nur in Gedanken stattfindet. Auch dann ist es Ehebruch. Man verletzt, was Gott sich bei Ehe gedacht hat. Und das soll man nicht machen. Du sollst auch in Gedanken die Ehe nicht verletzen. Und dann wird Jesus wirklich drastisch und sagt, okay, wenn du aber verleitet bist, solche Sünden zu tun, dann reiß radikal das weg, was dich dazu bringt zu sündigen. Wenn du mit deinen Augen sündigst, reiß sie raus. Und wenn du mit deinen Händen sündigst, dann hau sie ab. Und das ist wirklich radikal. Radikale Hingabe. Aber Jesus sagt, es ist besser, das zu tun, als wegen deiner Sünde von Gott bestraft zu werden. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie können wir jetzt diesen Text anwenden und Jesus gehorchen? Und dazu müssen wir erst einmal wissen, was genau Jesus meint und wozu er diese Sachen sagt. Und ich glaube, dafür müssen wir eben insgesamt die Heilsgeschichte beachten. Ich habe vorhin gesagt, Jesus spricht hier zu Juden, die von Gott berufen wurden. Sie als ganzes Volk haben eine Geschichte mit Gott. Und Jesus spricht zu ihnen und will sie dabei für sein Regierungsprogramm gewinnen. Und er setzt voraus, dass sie das Alte Testament kennen und bejahen. Und dann glaube ich, ist eine erste Sache, die wir da feststellen können, folgendes. Jesus will hier keine allgemeine Ethik formulieren, sondern er will das Volk Gottes anreden. Er hat gar nicht vor, allgemeinverständliche Sachen zu sagen. Er appelliert hier nicht an den Menschenverstand. Also er geht nicht davon aus, dass es jedem sofort einleuchtet. Ach ja, natürlich sollen wir als Menschen so leben. Ja, wir mussten ja nur gesagt bekommen, an sich kann das doch jeder Mensch einfach so machen. Wir mussten nur verstehen, dass es gut ist und dann machen wir es. Nein, Jesus argumentiert nicht. Er formuliert hier keine allgemeinverständliche Ethik und er denkt nicht, alles, was meine Zuhörer brauchen, ist einfach nur mehr Einsicht oder mehr Wille. Nein, Jesus spricht das Volk Gottes an. Und er beruft sich auf die Beziehung, die sie zu Gott haben. Er sagt etwas später, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So sollt auch ihr vollkommen sein. Ihr habt einen Vater im Himmel und der ist vollkommen, deshalb seid auch ihr vollkommen. Er argumentiert auf Grundlage dessen, was sie in Gott haben. Er setzt voraus, dass sie eine Geschichte mit Gott haben und dass sie Gott kennen. Weil sie zu Gott gehören, deshalb sollen sie so leben. Weil sie wissen oder weil sie wissen können, dass Gott die Ehe schützt, deshalb sollen sie sie auch wirklich schützen. Weil sie wissen, wie gut und vollkommen Gott ist. Nur deshalb können sie auch glauben, dass gut ist, was auch er, Jesus, ihnen sagt. Und das alles ist Heilsgeschichte. Erst wenn man sieht, wie das hier zur Heilsgeschichte passt, an welcher Stelle auch Israel in dieser Zeit steht und dass sie eben das Volk Gottes sind, erst dann merken wir, Jesus ist nicht nur ein Moralprediger. Er ist kein Ethikprofessor, der irgendwo am Schreibtisch Aufsätze darüber schreibt, dass der Mensch nur seinen Verstand gebrauchen muss, um dann aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit rauszukommen und dadurch dann endlich alle, wenn sie das machen, miteinander 100% moralisch leben können. Jesus ist kein Ethikprofessor, der solche Sachen irgendwo am Schreibtisch schreibt. Jesus macht hier heilsgeschichtliche Aussagen. Und er will die Heilsgeschichte weiterführen. Es ist gesagt im Alten Testament, ich aber sage euch. Er knüpft an das an, was Gott bisher gesagt hat. Und damit geht er jetzt, und dann geht er nochmal eine ganze Ecke tiefer weiter. Wer eh nicht Teil der Heilsgeschichte sein will, der wird auch nicht auf Jesus hören. Sie müssen auf Jesus hören. Alle Menschen müssen auf Jesus hören. Aber wer nicht Teil davon sein will, der wird das nicht tun. Jesus bietet die Königsherrschaft Gottes für diejenigen an, die sich nach Gott sehnen. Und dazu fängt er bei den Juden an, weil sie dazu berufen sind, mit Gott zu leben. Er will die erreichen, die ihre Ohren dafür benutzen, um auf ihn zu hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er will ein Volk berufen, das seine Königsherrschaft anerkennt. Und dann können wir weiter überlegen, okay, wenn Jesus voraussetzt, dass man sich das auch sagen lassen muss, was er hier sagt, wozu will er dann diejenigen, die das tun, mit dieser Aussage denn jetzt bringen? Will er sie einfach für eine bessere und für eine höhere Moral gewinnen? Also erst sagt er hier, pass auf, dass ihr nicht in eurem Herzen Ehebruch begeht. Und dann sagt er, wenn dein Auge oder deine Hand zum Problem dabei werden, dann geh radikal gegen sie vor, hau sie im Zweifel ab. Also einmal ist das Herz angesprochen, dann die Augen und die Hände. Und wenn wir sie abhauen, wegnehmen, ist damit das eigentliche Problem gelöst? Geht Jesus selber davon aus, dass damit das Problem gelöst ist, wenn wir an diesen Sachen was verändern? Vorher hat er das Herz angesprochen. Und an einer anderen Stelle, da sagt es Jesus auch nochmal sehr klar. Da sagt er nicht, was der Mensch von außen in sich reinlässt, macht den Menschen böse. Das Böse kommt von innen, aus dem Herzen. Er sagt das in Matthäus 15. Da hat er eine Diskussion mit den Juden. Und dann sagt er, ich lese mal nur Vers 19, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Es kommt nicht von außen, es kommt von innen, dass der Mensch böse ist und sich verunreinigt. Also Jesus selbst sagt, das Problem des Menschen ist nicht irgendwie, was er tut oder einzelne Körperteile. Das Problem des Menschen ist wirklich sein Herz, sein Inneres. Es kommt aus uns selbst heraus, dass wir sündigen. Wir sind innen drin verkehrt und verzerrt und nicht richtig ausgerichtet. Unser Herz ist betroffen und befleckt und von da aus wird alles andere auch mit Sünde unheilig und verunreinigt und nicht so, wie es sein soll. Und warum sagt er dann aber hier in der Bergpredigt, reiß deine Augen raus, wenn von da die Sünde kommt? Und ich glaube, er sagt es unter anderem auch deshalb, um genau solche Fragen zu provozieren. Jesus, wie hast du das denn gemeint? Jesus, würde das denn was bringen, wenn ich das tun würde? Du sagst auch selbst, dass mein Problem viel, viel tiefer sitzt. Du sagst, dass ich von innen heraus schlecht und böse bin und nicht so, wie es dir gefällt. Er sagt, Jesus sagt, was er sagt, weil er uns klar machen will, wie tief unser Problem wirklich sitzt. Nicht die Augen sind das Problem, sondern unser Inneres. Es würde nichts bringen, die Augen rauszureißen. Das weiß Jesus genau und er will genau diese Fragen provozieren. Er will uns unsere geistliche Not aufzeigen, dass wir der Sünde einfach nicht gewachsen sind, sondern dass wir in Sünde gefangen sind. Und er will das aber tun, um uns letztlich auf ihn zu verweisen. Auf ihn als König, der uns daraus befreien kann. Und deshalb kommt hier die nächste Sache, wo dieser Text nur heilsgeschichtlich zu verstehen ist. Wir werden mit der Sünde in unserem Herzen nicht fertig. Das macht Jesus hier deutlich. Selbst das Volk Gottes, selbst wenn sie Jesus nachfolgen, selbst wenn wir Jesus nachfolgen, können wir nicht einfach tun, was er sagt. Was wir brauchen ist, dass er unsere Sünde vergibt und unsere Sünde wegnimmt. Und Jesus sagt das hier, damit die Juden damals und wir heute auf das schauen, was er dann später tatsächlich selber getan hat. Er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Er hat seinen Leib brechen lassen, damit unsere kaputten Herzen geheilt werden können. Und er ist von den Toten auferstanden, um wirklich Sieger darüber zu sein. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen es, dass uns jemand von unserer Sünde befreit. Und wir brauchen es, dass er unsere Herzen neu macht und sie neu prägt und sie immer weiter neu formt. Was Jesus hier sagt, macht nur Sinn, wenn man die ganze Geschichte beachtet, wenn man auch sieht und anerkennt, ja, ich bin ein sündiger Mensch, aber ja, er ist für mich und für meine Sünde gestorben und er erlöst mich von diesem Leib des Todes. Und damit zeigt er, wie sehr er mich liebt, trotz meiner Sünde. Und er zeigt es mir, weil er so gnädig mit mir ist. Und dass er es überhaupt erst motiviert mich, auch ihm zu gehorchen. Nur das, was er für mich getan hat, nur deswegen darf ich überhaupt Teil seines Königreichs sein. Diese Verse hier wollen uns auf Jesus verweisen, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und auf das, was er getan hat. Und das ist Heilsgeschichte. War das jetzt alles zu diesen Versen? Nein, das wäre erstmal einfach. Lass uns das größere Ganze sehen, wie das Ganze hier in die Heilsgeschichte passt. Jesus will uns damit aber durchaus auch noch mehr sagen. Er will uns hier schon auch mitgeben, wie wir leben sollen. Wir sollen ihm radikal nachfolgen und gehorchen und sollen dafür auch konsequent Schritte gehen. Und ich glaube aber auch, dass er nicht so verstanden werden will, dass wir wirklich unseren Körper verstümmeln sollen. Er hat uns unseren Körper als gute Gabe Gottes gegeben. Aber er formuliert es auch deshalb so drastisch und mit diesen konkreten Körperteilen, weil wir schon auch mit diesen Körperteilen sündigen. Von da kommt nicht das Böse, aber wir benutzen es für die Sünde. Er spricht so konkret unsere Augen und unsere Hände an, damit wir wirklich darauf achten, was wir jetzt mit Augen und Händen machen und uns mal überlegen, was für Sünden wir dadurch tun. Also letztlich will er hier unsere Vorstellungskraft benutzen. Er gibt uns ein Bild mit. Und was er damit sagen will, ist, sei radikal in den Anfängen, wo Sünde schon anfängt bei dir. Und schneide der Sünde da so früh wie möglich den Weg ab, dass sie dich nicht weiter vereinnahmen kann. Das will er hier sagen. Oder ich habe das auch nochmal in einer sehr guten Erklärung von John Stott gefunden. John Stott sagt und erklärt damit diese Bibelstelle hier, sein, also Jesu Argument lautet, wenn gierige Blicke Ehebruch im Herzen bedeuten, wenn also Herzensehebruch aus visuellem Ehebruch entspringt, dann gibt es nur eine Lösung für das Problem. Am Beginn der Reaktionskette ansetzen, nämlich bei den Augen. Schandtaten geschehen dort, wo vorher schändliche Fantasien wuchern konnten. Und die werden dort entfesselt, wo die Augen bereits Grenzen überschritten haben. Unsere lebhafte Vorstellungskraft ist ein wertvolles Geschenk von Gott. Ohne sie wäre keine Kunst der Welt und kaum eine edle menschliche Errungenschaft möglich. Fantasie erhöht die Lebensqualität. Aber alle Gottesgaben müssen verantwortlich gebraucht werden, denn sie entarten schnell und sind leicht zu missbrauchen. Das gilt ganz sicher auch für unsere Fantasie. Ich bezweifle, dass Menschen jemals Opfer der Unmoral geworden sind, die nicht vorher die Schleusentore der Leidenschaft durch ihre Augen geöffnet haben. Worauf wir unsere Augen richten, das bestimmt uns. Was wir uns vor unserem inneren Auge vorstellen, das wird unsere Taten prägen. Jesus fordert uns dazu auf, setze der Sünde so früh wie möglich Grenzen. Weil es sich einfach nicht lohnt, dem zu folgen. Und das alles eben nur, weil Jesus uns gnädig ist. Weil er uns gnädig ist, dass wir unter seiner Königsherrschaft tatsächlich leben dürfen. Und das alles hat mich an ein Kinderlied erinnert. Das Lied »Pass auf, kleines Auge, was du siehst«. In diesem Lied heißt es in der ersten Strophe, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Also es passt gut zu dem, was Jesus hier sagt. Und noch besser aber passt die englische Version. In der englischen Version ist tatsächlich ein entscheidendes Detail anders. Und das wurde in der deutschen Übersetzung einfach weggelassen. Im Englischen heißt die Strophe, oh be careful little eyes what you see, oh be careful little eyes what you see, there's a father up above, also bisher genauso wie im Deutschen, there's a father up above and he's looking down in love. Und er schaut auf dich herab in Liebe. Hier ist jetzt die Liebe des Vaters die Begründung dafür, auf seine Augen aufzupassen. Was in der englischen Version gemacht wurde, ist die Heilsgeschichte beachtet. Sie wussten, weil Jesus aus Liebe für uns gestorben ist, bekommen seine Aufforderungen eine viel tiefere und eine viel bessere Perspektive. Wenn man Heilsgeschichte rausnimmt, verändert man die Gesamtaussage. So ist es bei der deutschen Version von dem Lied. Es wirkt viel bedrohlicher und Gott guckt kleinlich auf das, was wir mit unserem Auge machen. Wenn man Heilsgeschichte rausnimmt, verändert man die Gesamtaussage. Auch beim Bibellesen ist das so. Aber die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt. Und wir müssen lernen, sie auch so zu lesen und sie so zu benutzen und uns zu Jesus führen lassen und zu dem Evangelium, das er uns gebracht hat. Weil Gott uns darin, in seinem Evangelium und in der ganzen Bibel, er uns so gute und so wichtige Sachen sagen möchte. Auch hier in der Bergpredigt, dem Regierungsprogramm von Jesus. Und die haben wir jetzt ein bisschen kennengelernt. Mit dem ersten Punkt, wann radikale Hingabe Sinn macht. Und wir wollen jetzt noch eine zweite Sache machen. Und was wir als zweites machen wollen, ist quasi, dass wir das Gleiche nochmal bei einem zweiten Text machen, aber auf jeden Fall kürzer und schneller. Weil die Hintergründe und Erklärungen, die hatten wir ja jetzt schon. Wir müssen die jetzt nur mitdenken und dann sage ich bei diesem zweiten Text nur, was das sozusagen im Endergebnis bedeutet, wenn wir die Heilsgeschichte dabei beachten. Und das ist zusammengefasst, Gott ordnet die Prioritäten. Und dazu lese ich den Abschnitt einmal vor und ihr achtet jetzt beim Lesen eben vor allem auf diese zwei Sachen. Jesus will auch hier das Volk Gottes anreden. Er will, dass die Willigen ihm gehorchen. Und das Zweite, was er sagt, das funktioniert nur durch das Evangelium. Wir können und wollen die Sachen tun, weil er sich für uns hingegeben hat. Also auf diese zwei Sachen achtet bitte mal beim Lesen. Es funktioniert nur durch das Evangelium und hier sind die angesprochen, die ihm gehorchen wollen. Und dann lese ich uns diesen Text aus Matthäus 6, ab Vers 19 einmal am Stück vor. Und am Ende sage ich dann noch kurz was dazu. Jesus sagt dort in der Bergpredigt weiter, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Gott des Geldes oder dem Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr an euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die anderen Völker. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet ihr aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das also dieser Text. Wir sollen uns nicht sorgen, was wir aber oft machen. Wir dienen gerne auch mal anderen Herren, wie dem Geld, obwohl wir nur dem einen Herrn dienen sollten. Und glauben wir wirklich, dass wir wertvoll für Gott sind? Und wenn wir da jetzt dieselben Prinzipien anwenden wie eben und wir das Ganze heilsgeschichtlich lesen, was wird uns dann klar? Es geht nicht darum, dass diese Aussagen hier für jeden Menschen an jedem Ort rein durch Logik verständlich wären. Angeredet ist das Volk Gottes und auch Sie oder wir als Teil des Volkes Gottes sollen vor allem zu Jesus hingezogen werden und zu dem, wie er diese Sachen letztlich bringt und erfüllt. Welche Perspektive gibt also die Heilsgeschichte auf das Ganze? Woher können wir zum Beispiel wirklich wissen, dass wir wertvoll sind für Gott? Wir können es wissen, weil Jesus freiwillig und aus Liebe für uns gestorben ist. Er hat unser Urteil getragen, was er niemals hätte tun müssen. Wir können glauben und wissen, dass wir wertvoll für Gott sind, weil er alles für uns gegeben hat. Oder eine zweite Sache. Wodurch ist es überhaupt erst möglich, dass wir einen Schatz bei Gott haben können, der ewig da sein wird? Es ist möglich, weil Jesus für uns zu neuem, unvergänglichem Leben auferstanden ist. Was er uns schenken möchte, das reicht über den Tod hinaus. Und es gibt so viele historische Argumente für seine Auferstehung. Schätze sammeln bei Gott ist überhaupt keine unsichere Sache. Und noch eine dritte Sache. Wir sollen Gott dienen statt dem Geld. Warum? Weil Gott mir gedient hat. Weil er arm wurde, damit wir um seiner Armut willen reich werden, wie es Werner am Eingang vorgelesen hat. Wir können Gott dienen und nicht dem Geld, weil er uns gedient hat und weil er ein guter Herr ist. Die Tatsache, dass Jesus für mich und für dich gestorben und auferstanden ist, ändert auch da alles. Er ist wirklich der Herr und seine Herrschaft wird bleiben. Deshalb wegen dem, was Jesus getan hat, wegen der Heilsgeschichte, wovon wir ein Teil sein sollen, deshalb können wir unbesorgt sein. Deshalb können wir die richtigen Prioritäten setzen. Deshalb können wir uns ganz für Gott einsetzen, weil er sich für uns eingesetzt hat. Ohne das Evangelium wird es nur zur Moral. Du musst für Gott aktiv sein, du darfst dir keine Sorgen machen, hüte dich vor dem Geld. Aber das Evangelium, das Herzstück der Bibel, gibt den Aussagen erst richtig Sinn und Kraft. Und nichts anderes will Jesus hier auch. Er will nicht den Verstand von Menschen ansprechen und gewinnen. Er kann nicht so tun, als wäre alles, was der Mensch braucht, nur ein bisschen Bildung oder Argumente und dann klappt das schon. Er will die zu sich rufen, die sich nach einem Leben aus Gott sehnen. Die wissen, dass sie nicht klarkommen. Die seine Worte, seine Lehre hören und ihr gehorchen wollen. Und die darauf vertrauen, dass er eine Lösung hat. Auch für ihre tiefsten Sünden, Probleme und Wunden. Sie ruft er auf, in seinem Königreich zu leben und ihm nachzufolgen und die Kraft und die Gnade Gottes in ihrem Leben zu erleben. Und dann kann man dieses Grundprinzip vielleicht mit den Worten Jesu auch aus der Bergpredigt zusammenfassen, aus Kapitel 5, Vers 17. Da sagt er: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also das Gesetz und die Propheten sind das Alte Testament. Und hier nennt Jesus das Grundprinzip, wie er das Alte Testament, die bisherige Geschichte sieht. Er will es nicht auflösen, sondern erfüllen. Jesus hat es selbst komplett gehalten, das Gesetz, und hat es damit erfüllt. Er hat es nicht aufgelöst, also nicht für nichtig erklärt, und trotzdem war es nur zeitweise so verbindlich, bis er kommen sollte, der Messias. Was heißt das dann jetzt? Gilt das, was im Alten Testament steht, oder gilt es nicht? Es hat gegolten, das Gesetz. Es hat gegolten, es gilt nicht mehr, aber weil es gegolten hat, können wir immer noch was daraus lernen. Aus dem alten, ganzen Alten Testament, Gesetz und Propheten, können wir lernen, weil es der Teil, der erste Teil von Gottes Heilsgeschichte ist. Aber es war nicht perfekt und es war nur für diese gewisse Zeit gegeben. Deshalb gilt es insgesamt nicht mehr. Und das heißt aber nicht, dass wir von Gott keine Forderungen mehr haben, dass jetzt überhaupt kein Gesetz und Gebote mehr da sind. Wir müssen das mosaische Gesetz nicht mehr halten und erfüllen, weil Jesus das getan hat. Aber wir leben unter dem Gesetz Christi, das mit seiner Gnade anfängt. Wir leben unter dem, was er uns unter anderem hier in der Bergpredigt sagt. Es ist gut und richtig, sich keine Sorgen zu machen. Es ist gut und richtig, nicht für das Geld zu leben, sondern für Gott. Ihm gehört die Priorität. Aber er selbst ordnet die Priorität in unserem Leben, indem er aus Gnade für uns stirbt. Und er uns erkauft, dass wir sein sind. Und dann ist es Gnade von Gott, dass wir ihm dienen können. Wir sind beschenkt von ihm und wir sind dazu gerufen, unter seiner guten Herrschaft zu leben. Weil das gut ist. Weil wir ihm wertvoll sind. So sehr, dass er sein Leben für uns gab. Und wir sind ihm so wertvoll, dass wir unser Leben nicht einfach irgendwie leben sollen, sondern dass wir teilhaben an seiner Herrlichkeit. Das ist es, was das Regierungsprogramm Jesu zeigt und was uns letztlich die ganze Bibel zeigt, wenn wir sie als das lesen, was sie ist, eine Heilsgeschichte, eine große zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt. Mögen wir erleben, dass sie auch uns zu ihm führt. Amen. Einen gesegneten Sonntag und noch eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.